Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei Insert Moin. Mein Name ist Nina und ich freue mich, euch heute eine ganz besondere Folge präsentieren zu dürfen. Zum einen, weil wir über ein Spiel sprechen, auf das sich das gesamte Insert Moin Team gefreut hat, was schon eher ungewöhnlich ist, glaube ich. Und zum anderen, das ist viel wichtiger, weil ich endlich die Gelegenheit habe, mal mit Anne zu sprechen. Hallo Anne!
Hallo! Ich bin so glücklich, dass wir das heute zusammen machen.
Jetzt zum ersten Mal seit, wie lange sind wir jetzt schon bei Insert Moin und haben
ein
es
Jahr.
Nicht geschafft?
Also ich bin jetzt, glaube ich, ein Jahr. Ich habe im Januar letzten Jahres angefangen. Wir haben jetzt Mitte Januar, Ende Januar fast, ja. Doch, doch.
Ja, ich kam minimal später dazu, ja. Aber trotzdem ist es ein bisschen peinlich, dass das bisher nicht geklappt hat, dass wir auch nur einmal miteinander gesprochen haben, außerhalb weniger Chatkontakte.
Ja, das stimmt.
Aber nun, besser spät als nie.
Genau.
Ich freue mich, wie gesagt, sehr und wir haben uns ein Spiel ausgesucht, auf das sich halt wirklich das ganze Insert Moin Team gefreut hat. Ich war total überrascht, denn ich kam irgendwann an so im Chat und sagte, hey, ich würde gerne über dieses Spiel sprechen, bestünde da Interesse? Und alle meinten, ja, ich habe das auch schon auf dem Schirm. Oh meine Güte, ich will das unbedingt endlich spielen, großartig. Und frage mich, warum eigentlich? Nicht in dem Sinne, dass ich das Spiel nicht gut fände oder so, sondern in dem Sinne, wie hatten wir das jetzt eigentlich alle auf dem Schirm? Aus welchem Grunde? Mhm. Bei mir war es so, dass das Studio hinter diesem Spiel auch Fury gemacht hat. Das sagt euch vielleicht noch was. Ist 2016 erschienen, das Ganze, und war ein Boss Rush Game. Also ein eher ungewöhnlicher Titel, aber sehr erfolgreich, trotz seines mörderischen Schwierigkeitsgrads. Und mich hat jetzt einfach interessiert, was das Studio als nächstes macht, zumal das neue Projekt angekündigt war als eher entspannter Titel, in dessen Zentrum eine Liebesbeziehung steht. Und da dachte ich mir, kriegen die das überhaupt auf die Kette? Das wollte ich mir unbedingt angucken. Wie war das bei dir?
Es war ein bisschen anders. Also ich hab jetzt nicht unbedingt Fury oder The Game Bakers verfolgt. Es ist einfach keine Art, also Fury war keine Art Spiel für mich. So ein Boss Rush-Game ist, glaube ich, nicht so das, worauf ich Lust habe. Aber ich habe auf einer dieser unzähligen Sommerveranstaltungen letztes Jahr, habe ich einfach den Trailer zu Haven gesehen und dachte, oh, das sieht ja fantastisch aus. Der Grafikstil gefällt mir gut, das Thema ist total spannend. Da hab ich irgendwie Bock drauf. Und dann habe ich erst gesehen, The Game Bakers, oh, die haben Fury gemacht. Cool, warum machen die jetzt was völlig anderes? Das ist ja spannend. So war das eher so bei mir. Und seitdem habe ich mich drauf gefreut und war dann glücklich, als es endlich kam.
Sehr cool. Dann werden wir heute mal über unsere Eindrücke sprechen und ob sich die Erwartungen erfüllt haben. Du hast ja schon gesagt, es geht um Haven. Das ist also das neue Spiel der Game Bakers, von dem Studio hinter Fury. Ist schon letztes Jahr erschienen, allerdings erst im Dezember, also noch halbwegs aktuell. Zumal die PS4 und Switch-Fassungen noch ausstehen, die sollen in diesem Quartal irgendwann erscheinen. Mhm. Das Ganze ist eine wilde Mischung aus Rollenspiel, Adventure und Visual Novel, würde ich sagen. Was genau das bedeutet, erklären wir wahrscheinlich dann im Laufe des Podcasts noch so ein bisschen. Aber man sollte auf jeden Fall im Hinterkopf haben, dass es etwas eher Experimentelles und Seltsames, was aber durchaus positiv gemeint ist. Das Spiel kostet 24,99 € und ist aktuell ja verfügbar über Steam unter anderem, ist inkludiert in den Xbox Game Pass. Da bekommt man es also gratis mit und man kann es auf verschiedenen Wegen erstehen. Jetzt sollten wir mal so ein bisschen einsteigen in den Inhalt vielleicht. Magst du mal anreißen, worum es in dem Spiel überhaupt geht?
Sehr gerne. Also, in Haven spielen wir ein Liebespaar. Und zwar sind das Yu, eine Ingenieurin, und Kay, ein Biologe, die zusammen in einem kleinen Raumschiff aus ihrer ursprünglichen Heimat geflüchtet sind. Da erfährt man dann halt im Laufe des Spiels natürlich, warum und was da die genauen Hintergründe sind. Auf jeden Fall sehen wir erstmal die beiden, wie sie auf einem Planeten oder ich glaube eher so ein Planetenkonstellationssystem gestrandet sind, namens Source. Und da hängen die halt jetzt fest. Das Schiff ist so ein bisschen ramponiert. Und die Aufgabe, also die Hauptaufgabe ist es eigentlich, dass wir als Yu und Kay jetzt den Planeten oder diese Konstellation von verschiedenen Planetenstücken erforschen müssen und gucken müssen, okay, wo kriegen wir vielleicht Ersatzteile her? Was ist das hier eigentlich, wo wir genau gestrandet sind? Man muss natürlich auch gucken, okay, wir brauchen Essen. Wir müssen gucken, ob wir irgendwo Ressourcen finden. Und während man dann so erkundet, findet man halt verschiedene Sachen und baut sich da so ein bisschen, baut sich so ein Zuhause auf. Und das Spannende ist halt, dass es eigentlich inhaltlich mehr um diese Beziehung zwischen den beiden geht. Also man hat natürlich diesen RPG-Aspekt, dass man erkundet und neue Sachen und neue Fähigkeiten auch so ein bisschen dazu bekommt. Und man muss auch zwischendurch Kämpfe bestreiten. Aber eigentlich ist man auch viel in diesem Raumschiff und unterhält sich ganz viel und bekommt so mit, wie diese Beziehung angefangen hat, warum die halt geflohen sind und wie die sich so verstehen und alles. Und das ist so super spannend, einfach zu verfolgen. Es ist ein ganz interessanter Ansatz, diese Mischung. Das ist so die Grundidee, glaube ich.
Interessanterweise schafft es das Spiel zumindest in gewissen Punkten spannend zu sein, obwohl wir eigentlich nur den Alltag der beiden mitverfolgen. Du hast schon gesagt, es geht um die Exploration, man muss Ressourcen sammeln, so ein bisschen Micromanagement betreiben und natürlich auch die Beziehung der beiden weiterverfolgen und auch ein Stück weit stärken. Und eigentlich ist das total monoton. Und da greife ich auch schon ein bisschen vorweg, das ist aus meiner Sicht auch dann eine der Schwächen des Spiels, dass es sich sehr stark wiederholt. Aber das Spiel schafft es eben, das Ganze doch irgendwie aufzulockern. Wir haben verschiedene Elemente, denen wir nachgehen. Wir haben den Explorationsaspekt, wir haben Kämpfe, wir haben Ressourcen sammeln und einiges mehr, das da zusammenkommt. Und so setzen sich dann einzelne Tage zusammen. Und jeder Tag endet dann in dem Schiff, in dem kleinen Nest, das auch entsprechend heißt, wo die beiden dann gemütlich zusammen abhängen und verschiedenen Tätigkeiten nachgehen können. Und vielleicht sollten wir jetzt einfach mal nach und nach beschreiben, wie das eigentlich alles so funktioniert und aussieht. Angefangen würde ich vorschlagen mit der Exploration, denn die steht auch ganz stark im Zentrum des Spiels. Mhm. Es ist halt so, dass die beiden auf diesem Planeten Source landen, das hast du ja erwähnt, der aus Versatzstücken besteht. Also man weiß nicht so richtig warum, aber dieser Planet besteht aus lauter schwebenden Inseln. Und diese Inseln, die sind durch die sogenannte Flut miteinander verbunden, was im Englischen Flow heißt und finde ich besser passt. Ja. Da ist die Übersetzung so ein bisschen schräg geraten. Auf jeden Fall sind das blaue schwebende Energiestränge. Und diese Energiestränge haben mehrere Besonderheiten. Einmal dienen sie als Brücken zwischen den Inseln, dann auch als Energiequelle. Also Yu und Kay können mit ihren Spezialstiefeln diese Energie sammeln und anderweitig nutzen. Da kommen wir gleich noch drauf. Und die Flow-Stränge sind gleichzeitig auch quasi ein Schienensystem über die einzelnen Inseln und können benutzt werden, um zum Beispiel höher gelegene Ebenen zu erreichen oder sich auch mal ein bisschen schneller und wendiger fortzubewegen. Und das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt.
Das stimmt. Also in dem Zuge dann halt muss man sich so ein bisschen selber erstmal orientieren und gucken, okay, wo geht's hier lang? Weil man startet mit eigentlich fast nichts. Also es gibt keine Karte, es gibt keine Schnellreisefunktion, gar nichts. Also man muss erstmal so ins Blaue hinein einfach gucken und hoffen, dass man sich nicht verläuft. Das fand ich am Anfang ein bisschen seltsam. Weil ich dann auch öfter dachte, okay, jetzt bin ich hier schon über 4 Inseln gewesen. Ich muss den ganzen Weg wieder zurücklaufen, wenn ich nicht irgendwie zwischendurch ein Camp finde. Aber das können wir auch gleich nochmal erklären, was das ist. Und dann geht's eigentlich primär erstmal darum zu gucken, dass man so die Grundbedürfnisse erstmal erfüllt. Dann sieht man irgendwelche Sträucher, wo Rasselpfeffer zum Beispiel dranhängt oder komische
oder den schrecklichen Kandisbeeren, ja, genau, man findet und die beiden seit Wochen essen und nichts anderes.
Richtig, und dann erfährt man halt auch immer in den Unterhaltungen, dass sie sich auch immer drüber aufregen, dass es ja nichts an Variation an Essen gibt und so weiter. Das sind so die ersten Schritte, würde ich sagen. Und dann bekommt man auch recht schnell diese komische rote Masse zu sehen. Also manche Teile dieses zerstreuten Planeten sind von einer roten, leuchtenden Masse bedeckt. Und dieses Flow, das man ja die ganze Zeit als Energiequelle benutzt, kann diese Masse verdrängen. Und da gibt's so verschiedene Knotenpunkte. Wenn man die aktiviert, dann säubert sich so ein kompletter Teil der Insel einfach. Und so kann man quasi die Inselchen wieder reinmachen von diesem Zeug und gleichzeitig dieses Zeug, was sich dann Rost nennt, auch einsammeln und daraus damit arbeiten, daraus was gewinnen. Das ist eigentlich auch etwas, was sehr früh eingeführt wird und was uns auch dabei helfen soll, neue Sachen zu craften und das Schiff zu reparieren.
Und der Rost ist auch deshalb wichtig, beziehungsweise ist wichtig, ihn zu entfernen, weil er die Flora der Insel zerstört oder zumindest den Boden unfruchtbar macht. Viel wichtiger ist aber noch, der Flow macht die Tiere aggressiv. Mhm. Man begegnet so kleinen Kreaturen. Monster wäre zu viel gesagt. Die meisten sind auch wirklich ausgesprochen niedlich. Das Problem ist aber, die werden halt aggressiv, wenn sie von diesem Zeug befallen werden. Und darum drehen sich letztendlich die Kämpfe. Mhm. Die gibt es ja auch, das haben wir schon gesagt. Relativ schnell begegnet man den ersten Kreaturen, die vom Rost befallen sind. Und die stürzen sich dann eben aggressiv auf uns. Und wenn das passiert, dann wechselt die Perspektive von der Oberweltansicht in eine Kampfansicht. Wir steuern beide Figuren, Yu und Kay, gleichzeitig, was mich massiv verwirrt hat, aber dazu dann gleich mehr. Und unsere Aufgabe ist es dann, die Monster zu reinigen und zu besänftigen. Es geht also nicht darum, dass man irgendjemanden tötet. Das gesamte Spiel dreht sich um Kooperation und Liebe und ist total harmlos, was ich sehr erfrischend und ungewöhnlich finde.
Oh, absolut, ja.
Und es funktioniert eben so, dass man die Kreaturen angreift, solange bis sie geschwächt sind. Und dann kann man sie von diesem Rost befreien oder heilen. Und danach sind sie dann wieder in Ordnung und total friedliebend.
Ja. Das ist eine sehr willkommene Abwechslung, hast du ja gerade schon gesagt. Es geht überhaupt nicht um Töten oder Gewalt, sondern es geht einfach nur darum, dass sie halt feststellen, dass dieser Rost diese Tiere befällt und dass sie was tun wollen. Und dann haben sie halt in Zusammenarbeit in diesem Kampfsystem die Kraft und die Möglichkeit, diese Tiere zu reinigen. Und dann kommt etwas sehr Schönes, was sehr gut für die Seele und das Herz ist. Man kann diese Tiere dann durchaus auch streicheln. Das ist sehr schön. Das macht sehr viel Spaß. Und die zwei haben auch sehr viel Spaß daran. Das kann man dann auch wiederum in den Dialogen ablesen, dass wenn man immer wieder bestimmte Tiere streichelt, gibt es dann halt auch weiterführende Dialoge dazu. Und die freuen sich dann auch immer sehr über diesen kleinen lustigen Kniff.
Das geht ja sogar so weit, dass die beiden, ich glaube, den ersten Salamander, den sie da finden, adoptieren.
Ja.
Die nennen ihn dann Oink oder Grunz in der deutschen Fassung. Und der hängt dann einfach immer neben dem Schiff ab. Also ist da wirklich so Stammgast, Haustier quasi. Man kann jederzeit rausgehen, dem ein bisschen kraulen, mit dem reden, verabschiedet sich zwischendurch auch mal, wenn man etwas länger unterwegs sein muss, um nach etwas zu suchen. Das ist einfach total nett, wie schnell da dieser Beziehungsalltag aufgebaut wird und wie schnell auch die Insel und das Inselleben eingebunden wird. Also man hat wirklich auch total schnell das Gefühl, sich da einzuleben und sich mit allem vertraut zu machen, was da kreucht und fleucht.
Ja.
Und weiß halt, eigentlich sind die alle total nett, diese Kreaturen. Sie können überhaupt nichts dafür, was sie da machen. Und dementsprechend war es mir persönlich auch total wichtig, möglichst viele von denen zu befreien, obwohl das gar nicht nötig ist. Denn wie in vielen JRPGs so üblich, hat man die Möglichkeit, Kämpfen aus dem Weg zu gehen. Also entweder, indem man den Kreaturen wirklich aus dem Weg geht. Man kann vor ihnen auch fliehen, wenn man von ihnen erspäht wurde. Oder man kann sie später mit einem gezielten Energieschuss betäuben und auch so wieder entkommen. Also man wird nicht zum Kämpfen gezwungen, außer in wenigen essentiellen Sequenzen, zum Beispiel vereinzelten Bosskämpfen. Aber irgendwie ergibt es halt Sinn, diese Kämpfe mitzumachen, weil man sich doch denkt, ach, die armen Kreaturen, die können überhaupt nichts dafür. Ich muss diesen Rost loswerden. Deswegen war ich dann auch so als Staubsauger unterwegs, habe den ganzen Rost aufgesammelt auf jeder einzelnen Insel.
Ich auch.
Was eigentlich total bescheuert ist, weil das ewig dauert, und wollte alle Kreaturen befreien.
Ja, aber es ist einfach, es fühlt sich richtig an. Man muss auch das Richtige tun manchmal, auch wenn es ein bisschen länger dauert. Aber ich kann doch diese Kreaturen dann nicht ihrem Schicksal überlassen. Wer weiß, was dieses Zeug auf lange Sicht mit denen anstellt.
Abgesehen davon, dass wir es als Ressource brauchen.
Ja, eben.
Aber das ist nur sekundär.
Das ist nur sekundär, das stimmt.
Es ist aber ein Problem, weil ganz ehrlich, die Kämpfe sind nicht gut. Zumindest fand ich die nicht überzeugend. Mhm. Das erste Problem stellt sich dadurch, dass man eben beide Figuren gleichzeitig steuert. Und wirklich gleichzeitig. Die Kämpfe laufen in Echtzeit ab und wir haben also über die Analogsticks Kontrolle über Yu und Kay, einen Analogstick für jede Figur, und müssen dann Attacken aufladen. Wir haben ein ganz kleines Set von Attacken, also zum Beispiel so einen Schuss oder einen Rempler, und jede dieser Attacken muss, indem man den Analogstick gedrückt hält, aufgeladen werden, bevor man sie ausführen kann. Und das ist deshalb auch verwirrend, weil das Layout gespiegelt ist. Also wir sehen auf dem Bildschirm immer eingeblendet diese Attacken, Blast dann irgendwie, ne, oder Schuss oder sonst irgendwas. Und für damit Yu den Schuss ausführt, müssen wir den rechten Analogstick nach links drücken, und damit Kay den Schuss ausführt, den linken Analogstick nach rechts. Das klingt total einfach, aber mein Gehirn hat sich dabei so dermaßen verknotet. Okay, ich bin froh, dass da Zuspruch von deiner Seite kommt. Ich dachte schon, ich bin vielleicht total bescheuert.
Nein. Das ist, ich glaube, das ist ein weitgreifendes Problem. Es ist einfach sau schwierig, vor allem am Anfang. Also die führen einen ja schon relativ sanft ein mit diesen etwas leichteren Gegnern, die am Anfang natürlich dann da erscheinen. Aber trotzdem ist es immer so, dass ich kenne ja das Pad auswendig, ich weiß ja, was ich drücken muss, aber wenn ich auf einmal sehe, dass sich links und rechts das spiegelt, dann muss ich immer doch gucken, okay, warte mal, da ist jetzt Schuss und auf der anderen Seite, ja genau, wo ist rechts? Und das ist so, also es geht, irgendwann wird es besser, aber ich finde, es geht nie komplett weg, zumal wenn man dann später im Spiel anspruchsvollere Kämpfe hat, erwische ich mich trotzdem dabei, dass ich dann auswählen will, okay, ich brauche dringend eine Heilung. Ich brauche so eine Heiltablette oder sowas. Dann muss man ja noch mal den rechten oder linken Trigger für die jeweilige Person gedrückt halten. Dann erscheint ein anderes Menü, wo man dann wieder spiegelverkehrt entweder Heilbonbon oder irgendwie Spezialangriff auswählen muss und so. Und das musst du halt immer gedrückt halten. Und dann, wenn du Teamangriffe hast, das ist nämlich auch noch ganz wichtig, die werden dann im Laufe des Spiels auch freigeschaltet, wenn man nämlich weit genug levelt, kann man Teamangriffe ausführen. Und da ist es halt auch so, dass man genau zeitgleich die Knöpfe halt drückt und dann wartet, bis so ein kleines Rad quasi an der richtigen Stelle ist, dass beide Markierungen genau passen. Und dann führt man halt einen richtig starken Teamangriff aus. Und da denke ich auch immer, die Zeit habe ich gar nicht, weil wenn da drei Gegner gegenüberstehen, die in Echtzeit angreifen und man kann überhaupt nicht nachdenken, das macht mich dann immer so ein bisschen hibbelig. Und deswegen mag ich eigentlich ganz gerne die rundenbasierten Strategien. Weil da kannst du wenigstens noch überlegen, was ist dein nächster Zug? Und hier ist man immer so im Zugzwang und gerade noch in der Attacke und überlegt schon, okay, was mache ich als nächstes? Was ich ganz schön fand, war, dass wenn du einem sagst, okay, du machst jetzt ein Schild, dass der andere dann eine Attacke ausführt und falls der angegriffen wird, das Gegenüber dann mit dem Schild so rüber geflogen kommt und auch den anderen Charakter schützt. Also man hat quasi einen Schutz für beide, auch wenn nur einer das Schild macht. Das fand ich echt ganz cool.
Das ist auch nett, weil sich das Liebespaar gegenseitig schützt und teilweise auch dramatisch dann voreinander schmeißt im letzten Moment. Das ist wirklich auch ganz nett inszeniert. Aber das, was ich erst sehr spät wirklich erkannt habe, ist, dass man diese Barriere möglichst selten nutzen sollte. Mhm. Denn wenn möglich, dann ist es eigentlich besser, im Takt anzugreifen. Im Takt heißt das wirklich in stetigem Wechsel, sodass die Gegner gar nicht erst dazu kommen, ihre Attacken auszuführen. Man kann die nämlich teilweise unterbrechen oder eben verhindern, dass die überhaupt erst angreifen. Und die Notwendigkeit, wirklich im Rhythmus zu agieren, mit dieser etwas verschwurbelten Steuerung und der Notwendigkeit, Attacken aufzuladen und sogar Items, diese Kombination hat mir echt Kopfschmerzen bereitet und auch sehr viel Stress. Mhm. Und das finde ich ganz spannend, denn es steht in starkem Kontrast zu dem, was die EntwicklerInnen selbst gesagt haben. Denn ich habe mal ein bisschen nachgelesen. Das Team meinte halt selbst, nach Fury brauchten sie ein bisschen Abwechslung. Das war halt so ein unheimlich stressiges, aggressives, forderndes Spiel. Mhm. Und sie wollten für sich, wie auch für die SpielerInnen, einfach mal was anderes haben. Und zwar etwas Ruhiges, das sich eher anfühlt wie ein Spaziergang. Sie hatten zum Beispiel Journey im Hinterkopf. Ja. Da habe ich auch ein Zitat gefunden, das würde ich vielleicht einfach ganz kurz vorlesen. Und zwar sagt einer der Chefentwickler: Dieses Gefühl war das Herzstück dessen, was ich mit Haven erschaffen wollte. Ein Spiel, das sich wie eine sanfte Brise anfühlt. Ein Spiel, bei dem man sich entspannen kann. Ein Spiel, das sich wie Händchenhalten bei einem schönen Spaziergang im Freien anfühlt. Und das funktioniert über weite Strecken, das möchte ich gleich auch nochmal bekräftigen, damit das jetzt nicht total vernichtend klingt, aber die Kämpfe stehen dem massiv im Weg, denn die haben mich enorm gestresst, da war ich gar nicht entspannt. Und gerade wenn es dann später zu schwierigeren Kämpfen geht, das hast du ja schon angedeutet, wenn mehr Gegner auftauchen oder eben besonders starke Gegner, da ist mit Entspannung nicht mehr viel, sondern man sitzt total verkrampft an seinem Gamepad, flucht wie ein Seemann, zumindest habe ich das gemacht. Ja. Und versucht verzweifelt im Takt die richtigen Knöpfchen zu drücken, was mal mehr, mal weniger gut funktioniert.
Ja, ich weiß auch nicht ganz, was sie sich da gedacht haben. Also vielleicht haben sie gedacht, es wäre dann zu entspannend oder langsam, wenn sie das Kampfsystem nicht so gestalten. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass es vielleicht auch eher darauf ausgelegt ist, wirklich im Koop gespielt zu werden. Also das ist durchaus möglich. Man kann sich mit jemandem zusammentun und einer spielt Yu und der andere spielt Kay. Ich habe das persönlich nicht ausprobiert, aber ich kann mir vorstellen, dass zumindest das Kämpfen viel, viel einfacher ist. Und ich glaube, es ist auch lustig, in einen bestimmten Charakter dann zu schlüpfen und diese Beziehungsgespräche zu führen mit jemand anderem. Das fände ich auch sehr spannend.
Ich habe es kurz ausprobiert. Ja. Nur über vielleicht eine halbe Stunde hinweg, aber hatte zum Glück eine Person hier an meiner Seite, mit der ich das testen konnte. Und ich fand das ziemlich cool, dass es diese Möglichkeit gibt, denn es ergibt Sinn, man hat zwei Figuren, warum sollte man die nicht aufteilen unter zwei Leuten? Man spielt eine Liebesbeziehung, also steht auch Interaktion im Zentrum. Und was ich sehr gut fand beim Koop-Modus, ich weiß nicht, ob das intendiert war oder nicht, ist, dass Kommunikation zentral ist. Mhm. Denn wenn man nicht miteinander kommuniziert, dann funktioniert das überhaupt nicht. Und deswegen habe ich auch schon sehr viel unterschiedliches Feedback zu diesem Modus gehört, weil manche Leute meinten, oh Gott, auf gar keinen Fall, das ist nur Chaos, das ist furchtbar. Mhm. Andere Leute wie ich waren relativ angetan. Es ist nämlich so, dass man nicht beide Charaktere unabhängig voneinander steuert, sondern auf der Oberwelt, da übernimmt immer eine Person die Regie, gibt die Richtung vor und die andere Person fliegt hinterher und kann mal ein bisschen ausweichen, hat vor allem die Möglichkeit, nebenbei Ressourcen einzusammeln, was total praktisch ist. Also eine Person steuert quasi, die andere Person sammelt nebenbei die Ressourcen, ohne dass man anhalten muss. Und in den Kämpfen ist es natürlich sehr praktisch, dass man dann getrennt steuert, wobei man sich da auch absprechen muss. Denn was ein Gehirn dann vielleicht als Timing versteht, müssen zwei Gehirne halt wirklich verbal miteinander abstimmen. Das kann auch total in die Hose gehen, aber ich fand den Ansatz einfach interessant und für mich hat das auch diese Monotonie aufgelockert, denn ich würde gerne noch mal zum Explorationsaspekt zurückkommen. Eigentlich ist das eine total nett gestaltete Welt. Ich fand die Inseln hübsch, auf die Grafik würde ich vielleicht später noch mal zu sprechen kommen. Es gibt halt viele verschiedene Inseln, die sehen sich schon sehr ähnlich, aber es gibt hier und da auch ein bisschen Variation in der Landschaft. Mhm. Also zum Beispiel dann eher ein Kornfeld, ähnliches Gebilde oder eine Berglandschaft mit Wiese und so weiter. Aber man muss halt diese Inseln immer und immer wieder überfliegen. Es ist halt auch viel Backtracking notwendig, gerade am Anfang.
Ja.
Und das wird mit der Zeit schon ein bisschen dröge. Wenn man die gleiche Insel 5-mal überflogen hat, gibt es einfach auch nichts mehr zu sehen. Denn von Anfang an ist da nicht so wahnsinnig viel. Und wenn man eine Person an seiner Seite hat, dann kann man sich dabei halt noch unterhalten, kann sich vielleicht auf Besonderheiten aufmerksam machen und die Zeit einfach besser überbrücken. Wobei das Spiel das auch ganz nett gelöst hat, das sollte man direkt noch ergänzen, denn im Solo-Modus ist es halt so, dass die beiden Figuren sich auch die ganze Zeit unterhalten. Also sie operieren schon als eigenständige Charaktere. Und wenn man also umherfliegt und sich einfach umguckt, dann gibt's immer mal wieder so Dialogschnipsel und auch echt nette Schnipsel. Die beiden beschließen dann zum Beispiel einen Wettbewerb zu machen. Wer kann die meisten Samen sammeln?
Ja.
Und werden da total kompetitiv bei. Oder zum Beispiel kommentiert dann eine Person den Hintern der anderen und spricht ein Kompliment aus. Auch das fand ich total süß. Also es gibt schon Abwechslung, aber ich hatte das Gefühl, dass das mit einer anderen Person noch mal ein bisschen abwechslungsreicher ist als im Singleplayer-Modus.
Ja, das glaube ich. War dann ganz froh irgendwann, als man ein Ersatzteil gefunden hat, mit dem man einen Kompass bauen konnte oder eine Übersicht, eine Karte. Die war jetzt nicht so unfassbar hilfreich. Also man hat so grob rausgefunden, okay, welche Brücke führt jetzt zu welchem Inselabschnitt. Aber viel mehr war da auch nicht. Also die ist sehr minimalistisch gehalten und da muss man sich auch erstmal so ein bisschen dran gewöhnen. Da war ich sehr glücklich, weil ich mich halt vorher immer schon verlaufen hatte. Was mich noch viel glücklicher gemacht hat, war eine sehr interessante Art von Schnellreisefunktion. Man findet nämlich irgendwann auf einer gereinigten Wiese so ein, ja, ich weiß nicht, es ist irgend so ein Gewächs, wo man sich dann drin umguckt. Und dann kommt ein fliegender Rochen vielleicht angeflogen. Und den kann man mit, ich glaube, gerösteten Granatäpfeln oder irgendwas, kann man den anlocken. Und der ist dann so nett und fliegt einen auf das Inselstück, das man gerade besuchen möchte. Also so kommt man dann, wenn man natürlich das richtige Essen dabei hat, kommt man schnell wieder zum Nest zurück oder halt auch in einen Abschnitt, der schon so ein bisschen weiter entfernt ist und wo man dann nicht unbedingt den ganzen Weg floaten möchte. Das fand ich sehr, sehr schön gemacht. Definitiv.
Und es ist eine echt große Hilfe.
Ja, voll.
Denn ich habe ja schon gesagt, so es gibt Backtracking-Elemente, die ein bisschen nerven. Und was auch ein Störfaktor für mich war, war dieser Flow. Denn der Flow, der fungiert nicht nur als Energiequelle und als optionales Schienensystem, sondern auf manchen Inseln muss man den benutzen, weil die Flow-Schienen dann in den Himmel führen oder zumindest weiter in höhere Ebenen, ja, die die beiden sonst nicht erreichen könnten. Und zum Beispiel gibt es, ich glaube, an 2, 3 Stellen auch auf Bergen Flowbrücken, die dann zur nächsten Insel führen. Und man kann die nicht erreichen, wenn man das nicht über den Flow macht. Das Problem bei diesen Schienen ist, man kann da auch runterrutschen. Das ist eben kein festes Schienensystem, sondern muss quasi diese Flow-Stränge entlang fliegen. Und das kann natürlich auch mal passieren, dass man sich verlenkt und dann einfach runterfällt. Und wenn das passiert, dann muss man zum Anfang des Flow-Stranges zurück, den erstmal finden, was nicht ganz einfach ist, und dann diese ganze Strecke nochmal abfliegen. Und gerade das Wiederfinden der Flow-Stränge und deren Anfänge war super mühsam, fand ich. Denn es gibt auf der Karte keine Hinweise dazu. Die Karte ist wirklich ziemlich abgespeckt. Man muss also wirklich die Insel dann nochmal so abfliegen über den Boden, gucken, okay, welcher war jetzt der richtige Flowstrang? Ich habe immer wieder die falschen erwischt, musste dann doch wieder wechseln. Das war so mega ätzend. Aber irgendwann hat man halt diese Komfortfunktion, zum Beispiel in Form der Schnellreisefunktion. Man schaltet außerdem auch Abkürzungen frei, was total hilfreich ist. Also man erschließt sich die Welt so nach und nach. Und das finde ich gerade auch am Anfang gut, weil du meinst zwar, du wärst ein bisschen überfordert gewesen, war bei mir auch so. Aber anfangs kann man, ich glaube, nur 4 oder 5 Inseln überhaupt betreten. Und die anderen erst später, wenn man die Story-Progression mitmacht, weil man dann neue Fähigkeiten bekommt oder weil die beiden dann sagen, hey, lass uns auch mal in diese Richtung gehen. Das heißt, man hat es nicht mit einer riesigen Open World zu tun, die von Anfang an geöffnet ist, sondern man öffnet sie nach und nach und hat dann später zum Glück auch diese Hilfsmittel, die das ganze Spielerlebnis ein bisschen lockerer und angenehmer gestalten.
Ja, und eine weitere Hilfe, die relativ früh dann auch eingeführt wird, sind diese Camps. Also man findet unterwegs ab und zu mal auf einer Insel so ein, ja, was ist das, eine Art symbolischer Stein. Und da können die ihr Camp aufschlagen für eine Nacht. Das heißt, wenn man mal nicht den ganzen Weg zurücklaufen möchte oder kann oder mal schnell sich heilen will oder sonst was oder essen, dann kann man an so einem Camp halten und hat da fast die gleichen Möglichkeiten wie zu Hause im Nest. Doch schon ein bisschen eingeschränkt, aber das Wichtigste kann man auch da durchführen. Und das fand ich sehr schön, weil es auch so eine schöne Atmosphäre hat, dass sie so unter freiem Himmel schlafen und dann nochmal ganz andere Unterhaltungen freigeschaltet werden, die man vorher noch nicht hatte. Das hat für mich auch eine schöne Abwechslung ins Spiel gebracht.
Ja, dann gibt's so schöne Lagerfeuergespräche, ne? Die beiden sitzen oder liegen gemütlich da herum, schauen sich den Sternenhimmel an und gründen spontan eine Band oder sowas. Das fand ich auch total nett, dass es so kleine Details gibt. Das sind wirklich nette Gespräche, die da geschrieben sind. Und die Camps sind einmal schön als Option, sie sind aber auch wichtig, denn Yu und Kay werden zwischendurch hungrig und müde. Mhm. Meines Wissens führt keines von beidem zu einem Game Over. Also selbst wenn man total hungrig ist, dann können die beiden sich schon noch bewegen, aber sie sagen dann, dass sie extrem hungrig sind und dringend eine Pause brauchen. Und ich glaube, sie sind dann einfach ein bisschen geschwächt. Also sie sterben nicht, aber sie sind halt geschwächt. Das heißt, wenn man ein bisschen länger unterwegs ist, dann muss man irgendwann auch an einem Camp rasten und hat da die Möglichkeit, halt vorher produzierte Nahrungsmittel oder Heil-Items zu sich zu nehmen. Aber heilen kann man sich übrigens nur, wenn man das als erstes macht. Nachdem man einmal gekocht und gegessen hat, kann man keine Heil-Items mehr benutzen. Das hat mich total verwirrt und ich bin immer wieder drauf reingefallen und konnte mich da nicht heilen. Total ätzend. Aber egal, lass uns mal über das Crafting sprechen, da wir jetzt schon das Essen und die Heil-Items verwendet haben. Wie funktioniert denn das eigentlich?
Das Crafting, ja. Auch da muss man natürlich Ressourcen im Vorhinein sammeln. Man findet auf diesen Inseln nicht nur Rost und Pilze und andere Dinge, die man essen kann unter Umständen auch, sondern es gibt auch irgendwelche mysteriösen leerstehenden Gebäude und da sind unter Umständen vielleicht auch ein paar Sachen drin, die man irgendwo einbauen kann. Und Yu als Ingenieurin, die kann ja richtig gut Dinge zusammenbauen und basteln und macht dann quasi, baut dann immer so Upgrades für das Schiff zusammen, um zum Beispiel dann Medizin zu craften. Also dann kannst du, dann wird wieder so ein Bildschirm aufgezeigt, wo auch wieder dieses gleiche gespiegelte Pattern ist, nur dass man dann fürs Craften dann die verschiedenen Zutaten hat und dann mit auf der einen Seite eine Zutat auswählen kann und auf der anderen Seite gegebenenfalls dann eine andere. Und so entstehen dann in völlig verschiedenen Kombinationen immer andere Gegenstände. das muss man erstmal ein bisschen ausprobieren, ist beim Essen genauso. Also man kreiert dann, wenn man die verschiedensten Zutaten so wahllos zusammenschmeißt, kreiert man dann halt neue Rezepte. Und das entscheidet dann auch, wie viel Energie wiederhergestellt wird. Und ab und zu sogar auch, wenn man Pilze dazu nimmt, dann kann man auch so ein bisschen Heilung quasi mit dem Essen hinzufügen.
Echt, das geht?
Ja.
Okay. Ich wusste gar nicht, dass man die Pilze auch kochen
Siehst
kann.
Du?
Ich habe die immer nur zu Medizin verarbeitet.
Nein.
Das ist total skurril, weil was ich gerade noch sagen wollte, es gibt ja total begrenzte Ressourcen. Ich meine,
ja,
letztendlich kann man alles, was man findet, so an Ressourcen an zwei Händen, glaube ich, abzählen. Es gibt halt so ein paar Sachen, die du zu Lebensmitteln verarbeiten kannst, ein paar Sachen, bei denen offensichtlich beides geht, was ich nicht wusste.
Ja.
Und ein paar andere Gegenstände, die du für Medizin benutzen kannst. Und das ist echt überschaubar, aber durch verschiedene Konstellationen entstehen dann verschiedene Gerichte oder verschiedene Heil-Items. Auch das ist überschaubar. Es ist nicht so, als könnte man 5000 verschiedene Items daraus gestalten, produzieren. Aber es kommt doch ein bisschen was zusammen. Bei dem Crafting-System finde ich echt nett, dass es halt so simpel ist. Ne? Es ist überhaupt nicht verwirrend. Man muss sich nicht einlesen, muss keine Wikis wälzen, wie so bei manch anderem Spiel Cyberpunk 2077. sondern es schließt sich halt super schnell. Okay, das sind die Gegenstände, die man benutzen kann. Das kann man damit machen. Dann gibt es was Leckeres zu essen oder was zum Heilen. Oder beides.
Ja, genau.
Aber auf jeden Fall leicht zu erlernen, total angenehm in diesem Sinne.
Voll, das ist richtig angenehm. Ich habe wirklich viel Zeit im Nest verbracht. Und deswegen habe ich alles ausprobiert, was irgendwie so geht. Gerade beim Essen habe ich auch sehr lange nicht verstanden, dass man mit RB oben für den anderen Charakter quasi die zweite Seite aufruft, wo man dann diesen Rasselpfeffer und die Pilze zum Beispiel dann findet und später noch eine andere Zutat. Und dann habe ich immer weiter kombiniert und dann ist es einfach so, habe ich rausgefunden, okay, das geht, das funktioniert gut. Es war halt auch einfach spannend auszuprobieren, ob die jetzt zum Beispiel bei den Heilmitteln, ob da jetzt Heilpastillen draus werden oder eine Mullbinde oder Bonbons oder dann auch eine Paste im Endeffekt. Also da kann man sich schön austoben und jedes Item hat dann halt auch einen unterschiedlichen Wert. Also die Pastillen zum Beispiel, die bringen 60 Heilung wieder und so eine Mullbinde ist, glaube ich, das Stärkste, was ich bisher gefunden habe. Das füllt, glaube ich, so 300 Energie wieder auf. Leben.
Genau, man muss halt schon überlegen, was benutzt man wann. Da ist
genau.
So auch ein bisschen Taktieren angesagt, was nimmt man überhaupt mit, denn der Inventarplatz ist begrenzt und jedes Mal, wenn man das Nest verlässt, kann man sich halt aussuchen, das möchte ich jetzt mitnehmen auf diese Tour, das möchte ich lieber zurücklassen und da muss man sich schon überlegen, okay, wie viele Kämpfe werde ich wohl bestreiten oder wie stark, wie schwach bin ich aktuell, was ergibt Sinn, weil zum Beispiel diese Mullbinden oder die Verbandskästen, die sind halt total starke Heil-Items, in der Regel braucht man die eher nicht, deswegen kann man die zumindest so in der ersten Hälfte des Spiels durchaus zurücklassen. Was ich jetzt auf jeden Fall noch ergänzen möchte, denn das ist ein zentrales Spielelement, wenn wir zum Beispiel kochen, dann stärkt das die Beziehung der beiden Figuren. Da erscheint dann immer beim Kochen oder auch nach erfolgreichen Kämpfen zum Beispiel unten so ein kleiner Balken, der sich langsam füllt mit einem Symbol daneben. Und dieser Balken ist das quasi die Beziehungsskala oder der Beziehungsbalken oder Beziehungslevelbalken. Und wenn der einmal voll ist, dann erreicht man quasi das nächste Level. Da sind wir dann bei diesem RPG-Element. Und dann passiert Folgendes. Yu, die ist offensichtlich auch begeisterte Alkoholbrauerin.
Ja.
Und macht also nebenbei so einen, wie heißt das, so ein Cider ist es, glaube ich, ne? So ein Apfelwein oder sowas.
Ja.
Und wenn diese Beziehungsbalken sich gefüllt hat, also eine neue Beziehungsstufe erreicht ist und man im Nest ist, dann stoßen die beiden halt damit an und danach erscheint dann einfach dieses Level-Up und man kann die Fähigkeiten aufleveln, die man hat. Das passiert aber ziemlich automatisch, bekommt mehr Lebensenergie und wird einfach stärker. Also je stärker die Beziehung wird, weil man sich miteinander beschäftigt, Zeit miteinander verbringt, desto stärker werden auch die Figuren. Und das finde ich auch als Message total nett.
Voll. Und was ich auch richtig, richtig cool finde, ist, wenn man draußen mal so ganz ruhig stehen bleibt und gerade vielleicht einen Kampf hinter sich hat und du siehst es halt an den Figuren, an den Anzügen der Figuren, welchen Energiestatus die gerade haben. Also wenn die Figur rot leuchtet, dann bedeutet das, dass sie ziemlich geschwächt ist und schon fast am Ende. Und hellblau bedeutet halt voller Energie. So, und jetzt hat einer irgendwie, weiß ich nicht, gelb und der andere hellblau. Und dann lässt man die einfach mal machen und dann umarmen und küssen die sich und dann teilen die ihre Energie. Das heißt, der voller ist mit Energie, gibt dem anderen ein bisschen was ab, sodass sie auf dem gleichen Level sind. Das fand ich so cool. Das ist
ja, total. Und ich glaube, dann sagen die auch Emergency Hug oder ja, sowas, ne? Wir kommentieren das auch noch. Ah, die beiden sind so süß.
Die sind wirklich süß.
Und das sollen wir nicht mal darauf zu sprechen kommen.
Ja,
weil
bitte.
Ich finde, Kämpfe sind die große Schwäche des Spiels. Mhm. Exploration ist okay, aber auf die Dauer monoton. Der eigentliche Grund, warum ich die ganze Zeit dabei geblieben bin und auch gern dabei geblieben bin, ist das Storytelling, beziehungsweise die Beziehung, die da im Vordergrund steht. Da kommen wir nämlich dann auf die Visual Novel Komponente zu sprechen. Fast alles in der Geschichte wird über Dialoge erzählt, nein, alles sogar tatsächlich. Mhm. Das sieht dann genauso aus wie in einer klassischen Visual Novel, dass Character Sprites auftauchen von den involvierten Figuren, darunter ein Textfenster und da erscheint dann eben der Text. Man hat hier und da die Möglichkeit, mal unterschiedliche Antworten zu geben. Es gibt ganz selten mal Wahlmöglichkeiten, die keinen großen Einfluss auf die Geschichte haben, aber so kann man unterschiedliche Aspekte der Beziehung ergründen. Und die Texte sind wahnsinnig gut geschrieben.
Oh ja.
Wirklich, wirklich gut. Das hat mich total überrascht, gerade nachdem das Team Fury gemacht hat, wo eigentlich gar nicht gesprochen wird oder fast gar nicht gesprochen wird. Und jetzt haben wir es hier mit einem wirklich textlastigen und storylastigen Spiel zu tun, das toll geschrieben ist. Und was mir besonders gut gefallen hat, das passiert sehr oft, dass das ungelenk gemacht wird. Die Exposition funktioniert hervorragend. Denn es ist so, dass wir am Anfang des Spiels eigentlich gar nicht wissen, was ist da passiert. Wir werden mit den beiden auf diesen Planeten geworfen, beobachten das Geschehen meistens von außen und erst nach und nach erschließt sich, okay, die sind geflohen. Wovor? Das erfahren wir erst ganz spät. Hier und da werden dann Details über den Herkunftsort eingestreut und sogar Informationen dazu, wie diese Gesellschaftsordnung bei denen funktioniert oder wie die Ökonomie beschaffen ist und all das erst nach und nach so tröpfchenweise, aber immer richtig geschickt eingewoben, sodass es nicht aufgesetzt wirkt, von wegen, weißt du noch damals zu Hause die Wirtschaftsordnung, ich habe das voll vergessen, kannst du mir das nochmal erklären und dann hält die andere Person Monolog.
Ja.
So ist es zum Glück nicht, sondern tatsächlich wirkt das alles total, größtenteils zumindest, total realitätsnah und fluffig. Da war ich sehr überrascht von.
Ich auch. Ich habe es also selten so gut gemacht gesehen. Ich habe mich sofort erinnert gefühlt an Firewatch. Hast du das damals gespielt?
Oh ja.
Da war es nämlich auch so, dass sich die Dialoge richtig authentisch angefühlt haben. Obwohl die nur über so ein Walkie-Talkie kommuniziert haben, hat es sich so angefühlt, als würden zwei Menschen wirklich im realen Leben in einem Wald hocken und miteinander sprechen. Und so empfinde ich das auch bei denen. Und es ist auch so schön, wie die Beziehung eingefangen wurde. Also, dass da so super casual mit umgegangen wird, dass sie über alles Mögliche reden, über Kleinigkeiten, den anderen auch so ein bisschen verarschen und Hops nehmen in manchen Situationen und dass sie auch so super locker einfach mit ihrem Sexleben umgehen da in diesem Spiel.
Ja, oh Gott, ja, danke, dass du das ansprichst, weil das stört mich in so vielen Spielen, dass Sex einfach gar keine Rolle spielt oder man tritt dann halt ein Bordell und dann gibt's eine Sexszene oder sowas und das war's.
Ja.
Selbst in Beziehungen spielt das oft keine Rolle und die beiden gehen so normal und gesund mit ihrem Sexleben um. Es wird nicht explizit gemacht, es gibt also keine cineastisch inszenierten Sexszenen, aber die reden halt ständig darüber. Die haben einfach mal spontan Sex. Später kann man unter anderem noch ein bebildertes Sexbuch finden in einem der Häuser, die man auskundschaften kann. Und dann hat man jedes Mal die Möglichkeit, wenn man ins Nest zurückgeht, auf dieses Buch zu klicken. Und dann gibt es so eine kurze Interaktion, wo die einfach beliebig eine Seite aufschlagen und dann, oh, was ist das denn? Oder, oh, das sollten wir mal ausprobieren. Also einfach ein ganz lockerer Umgang mit dem Thema. Und so oft, dass ich mir irgendwann in die Notizen geschrieben habe, so auf Seite 5 nur noch so Sex, 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 weil das wirklich ständig auftaucht. Ja. Aber ich finde es großartig. Ich liebe
es. Die sind ja auch jung. Also die sind vielleicht, wenn ich schätzen müsste, sind die Anfang 20 oder so.
Ja.
Da ist ja auch völlig klar, dass wenn die irgendwie, selbst wenn sie schon ein paar Jahre zusammen sind, aber die sind ja in der Blüte ihres Lebens. Und natürlich haben die dann sehr viel Sex im Kopf, würde ich mal denken. Gerade auch in so einer absurden Situation, wo man sowieso nur einander hat, ne? Also man hat ja, oder zumindest am Anfang, oder soweit ich bis jetzt gekommen bin, habe ich kein anderes lebendes Wesen getroffen, mit dem ich mich hätte unterhalten können. So, also das ist ja auch ein Faktor, der damit dazu spielt. Man hat quasi ein Kammerspiel sozusagen mit zwei Personen und schafft es, dass die sich authentisch verhalten und dass sie sich nicht gegenseitig unbedingt auf die Nerven oder an die Gurgel gehen. Das ist auch sehr spannend zu sehen.
Dass aber mit Unterhalt schon. Und das finde ich auch total gut. Es ist eben nicht nur heile Welt, auch wenn die Beziehung überwiegend sehr idealisiert dargestellt wird, sondern die beiden streiten sich halt schon
ab und zu schon.
Oder sind sich uneinig. Ne?
Ja.
Und das finde ich auch wichtig für die Glaubwürdigkeit. Denn so eine super heile, ideale Beziehung fände ich zwar auch ganz schön in all ihren Facetten, aber das wirkt einfach authentischer und realistischer, dass die beiden auch mal einfach nicht einer Meinung sind oder sogar wirklich gegeneinander arbeiten. Immer nur kurz, aber das passiert halt. Und das lässt das Ganze weitaus authentischer erscheinen.
Ja, also es sind wirklich aber immer so kleine Situationen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie in so ein riesen Drama verfallen und dann sprechen die irgendwie tagelang nicht miteinander. Zumindest habe ich das bisher noch nicht erlebt. Vielleicht kommt das noch. Ja, aber ich fand es auch total schön, dass jedes Mal, wenn es so ein Level-Up gab und sie so einen Apfelwein getrunken haben, dass dann wieder, hatte ich das Gefühl, etwas Zentrales preisgegeben wurde. Also etwas, was wichtig für die Geschichte ist und auch wichtig zu verstehen ist, warum die beiden so handeln, wie sie handeln und was überhaupt mit denen passiert ist. Und das dann an so einem Punkt festzumachen, wie so eine Tradition quasi. So, heute ist wieder Apfelweintag. Jetzt erfahren wir was Cooles über die beiden. Das fand ich auch sehr, sehr schön gemacht.
Es ist übrigens perfekt, dass du gerade den Vergleich zu Firewatch aufgemacht hast. Aha. Denn da passiert etwas, das auch hier ganz wichtig ist. Und zwar werden die Charaktere vertont. Das ist sehr, sehr bedeutsam, finde ich, für den Zugang, den man zu ihnen findet. Man liest eben nicht nur alles über Texte. Auch das kann wunderbar funktionieren, wie viele Visual Novels schon gezeigt haben. Aber die beiden Figuren sind toll synchronisiert. Ich habe mal ein bisschen nachgeschaut. Also den Sprecher zum Sprecher von Kay konnte ich nicht viele Informationen finden. Aber die Sprecherin von Yu zum Beispiel ist eine Schauspielerin und auch Komikerin. Und ich habe mir von der mal ein paar Sketche angeguckt. Die heißt Janine Haruni und die ist ziemlich witzig. Das merkt man aber auch bei ihrer Synchronisation. Die hat halt so eine kecke Art an sich, die perfekt zu You passt. Und auch Kay ist wirklich toll gesprochen. Beide Figuren haben auch allein durch ihre Intonation, durch ihre Stimmen noch mal mehr Persönlichkeit. Und ich bin sehr, sehr froh, dass man sich für diese englische Vollvertonung entschieden hat. Denn die sorgt einfach noch mal für mehr Stimmung und dafür, dass man einen besseren Bezug zu den Figuren entwickeln kann.
Ja, ich hätte mir auch nicht vorstellen können, dass mit einer deutschen Übersetzung zu spielen, zumal da einige Worte in der geschriebenen Form so ein bisschen seltsam übersetzt werden, was dann nicht den Kontext irgendwie zerstört oder die Logik oder so, aber es liest sich einfach sehr komisch. Und das dann ausgesprochen wäre, glaube ich, schon sehr störend gewesen. Von daher, die machen das wirklich gut. Da haben sie wirklich zwei gefunden, die man vor allem auch nicht kennt. Also es ist nicht schon wieder Troy Baker oder Nolan North oder was weiß ich, hier Ashley Birch oder was, sondern es sind wirklich coole Leute, die man nicht auf dem Schirm hat und die richtig was drauf haben. Und das hat mich auch, das ist, glaube ich, auch der mit ein sehr großer Punkt, warum man auch so involviert ist und auch dran bleibt, weil das eben so realitätsnah dann auch gesprochen ist, wie es auch geschrieben wurde. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Ich würde aber ganz kurz noch mal für die deutsche Übersetzung in die Bresche springen. Denn es stimmt, so ein paar Worte sind echt komisch übersetzt. Allen voran Flow mit Flut zum Beispiel oder Apiary, was eigentlich Bienenhaus bedeutet, heißt dann plötzlich Korb in der deutschen Version. Keine Ahnung, was da passiert ist. Aber ansonsten ist die Übersetzung gut gelungen. Ich habe über weite Strecken mit deutschen Untertiteln oder deutschen Texten gespielt, weil ich halt Screenshots anfertigen musste für meine Rezension. Und da habe ich dann mal drauf geachtet. Also die Gespräche sind schon gut übersetzt. Es gibt halt nur punktuell so kleine Ausreißer bei einigen Wörtern, wo man sich denkt, okay, was ist da passiert? Kann ich mir überhaupt nicht erklären. Ansonsten ist es wirklich gut. Es hat einen schönen Flow. Das wirkt überhaupt nicht steif. Man kann es also auch auf Deutsch sehr gut spielen.
Ja, nee, das auf jeden Fall. Ja, klar. Also man verpasst nichts oder so. Es ist halt nur manchmal so ein bisschen, stolpert man halt über diese seltsamen Wörter, die da ab und zu mal eingestreut werden. Deswegen, ich spiele halt super, super gerne in Originalton.
Ich auch. Ja. Ich auch. Grundsätzlich bevorzugt. Aber wenn man dann halt für eine deutschsprachige Spieleseite Screenshots machen muss, dann sind deutsche Bildschirmtexte natürlich zu bevorzugen.
Das ist richtig.
Deswegen habe ich dann zähneknirschend umgestellt. Aber war total in Ordnung. Kann man echt gut spielen.
Ja definitiv. Ja, möchtest du noch was sagen zu den beiden und ihrer Beziehung?
Ah, eigentlich schon.
Ja.
Also ein Aspekt, den ich wichtig finde, ist, dass auf wie vielen Ebenen diese Beziehung weitererzählt wird. Was mich zum Beispiel überrascht hat, aber eine super Idee ist, sind die Ladebildschirme.
Oh ja.
Auf den Ladebildschirmen wird nämlich immer eine Beziehungssituation dargestellt oder eine Situation aus dem Alltag der beiden. Also zum Beispiel, dass Kay krank ist und Yu sich um ihn kümmert oder dass die beiden sich mal streiten oder dass die beiden auf dem Sofa sitzen und zocken. Also so typische Alltagsszenen, die die beiden eben nochmal lebendiger erscheinen lassen. Ohne Worte, ohne Vertonung oder irgendwas. Das ist immer nur ein Standbild, das mehr verrät über diese Figuren. Und gerade Ladebildschirme so zu nutzen, finde ich eine fantastische Idee, denn niemand mag Ladebildschirme.
Ja.
Man möchte eigentlich sofort weiter ins Geschehen. Also zumindest mag ich keine Ladebildschirme in aller Regel. Und da hat man echt eine tolle Lösung gefunden, nämlich die Geschichte so ein ganz kleines bisschen weiter zu erzählen, während man darauf wartet, dass man wieder ein bisschen mehr Action hat. Total schön.
Ja, fand ich auch. Also die sind natürlich auch im gleichen Stil dann gezeichnet. Und da mal andere Emotionen in den Gesichtern auch zu sehen, fand ich sehr erfrischend, weil man ja durchaus quasi so ein bisschen limitiert ist. Also die unterhalten sich halt und dann hast du halt so Stills auch wieder, wo sich dann kurz die Mimik ändert natürlich. Aber es ist jetzt nicht so krass. Also es gibt ja auch nur begrenzten Handlungsspielraum in diesem Nest zum Beispiel. Es gibt immer nur die gleichen Dinge, die man da tun kann. Kochen, Gärtnern, craften natürlich, sich hinsetzen und reden, duschen, heilen, schlafen. So ungefähr, das war's.
Sex
halt.
Haben, sehr viel Sex haben.
Unheimlich
genau. Viel Sex haben.
Dann ab und zu mal Dinge angucken, die man zufällig draußen in diesen alten, verlassenen Gebäuden findet. Aber das war's
hast
halt
du das,
auch nicht.
Ich muss ganz kurz da reingrätschen. Hast du dieses super nervige Spielzeug gefunden?
Ja. Meinst du Muffin und Cupcake?
Nein, ich meine noch was anderes.
Oh,
das andere macht Geräusche.
Okay.
Und das ist super witzig. Also man findet halt hier und da mal in diesen Häusern, in die man nicht reingucken kann, was ich ein bisschen schade finde. Da kommen wir langsam so in den Aspekt Grafik auch rein. Aber auf jeden Fall kann man mal in diese verlassenen Häuser reinschauen, die warum auch immer auf Source zu finden sind. Und wenn man da reinguckt, also die Figuren da reinguckt, dann findet man manchmal Gegenstände. Also zum Beispiel dieses Sexbuch oder Muffin und Cupcake. Das sind so zwei kleine Actionfigürchen, die man findet, mit denen Kay dann die ganze Zeit spielt, weil er diese Serie total liebt, nach denen sie gebaut wurden. Und dann findet man halt noch was anderes. Und zwar so ein, wie soll man es beschreiben, halt so ein Spielzeug, das einfach batteriebetriebenes Geräusche macht. Man kennt diese Dinger, ne? Wenn man es einschaltet, dann macht es halt irgendeine Melodie oder irgendwelche Geräusche. Anfangs finden die das so mega niedlich und irgendwann hassen sie es so abgrundtief, weil sich das Teil auch von selbst einschaltet.
Oh Gott, ja, kann ich nachvollziehen.
Und dann schließen sie einfach darauf zu warten, dass die Batterie sich endlich entlädt, weil sie es auch nicht killen wollen. Also total netter Moment.
Auch das sind so Sachen, die so mitten aus dem Leben gegriffen sind einfach. Das kann ich sehr gut verstehen, dass man vielleicht so ein nerviges Spielzeug und am Anfang freut man sich, dass man was hat und dann irgendwann ist es immer nur noch das Gleiche und man denkt so, Gott, kann es nicht endlich aufhören? Also es ist sehr, ich finde das sehr realistisch.
Aber jetzt sind wir schon so ein bisschen auch bei den grafischen Aspekten und auch Limitierungen. Ich habe ja schon gesagt, man kann nicht in die Häuser reingucken. Also unsere Ansicht ist wirklich begrenzt auf die Oberwelt und auch die Kampfsequenzen. Die Welt ist relativ leer, bis auf eben diese verlassenen Bauten und natürlich aber auch eine schöne Landschaft. Man hat nicht so viel, was man wirklich explorieren kann. Aber was in Szene gesetzt wird, eben speziell die Landschaft, ist total schön anzusehen. Denn die Grafik ist überhaupt nicht High-End, also man kann keinen Fotorealismus erwarten, wurde hier aber auch gar nicht angestrebt, sondern man hat gezielt auf ein bisschen Abstraktion gesetzt, sich entschieden zum Beispiel für sehr starke, gesättigte Farben, die das Ganze irgendwie, also nicht künstlich wirken lassen, aber so außerirdisch. Man hat halt wirklich direkt das Gefühl, auf einem fremden Planeten zu sein, alleine schon wegen der verwendeten Farbpalette. Das ist total gut gelungen. Und überwiegend sehen auch zum Beispiel die Wesen, die Monster, trotz der abstrahierten Grafik total nett aus. Also insgesamt ist der Stil sehr reduziert, aber sehr, sehr stimmig, finde ich.
Ja, voll. Und Grafik ist ja auch, wenn man mal ehrlich ist, das Erste, was man von einem Spiel sieht, wenn man mal einen Trailer sieht oder so zum ersten Mal. Und ich bin ja sowieso jemand, der sich gar nicht so auf Grafik festlegt. Ich spiele alles, wenn es mir irgendwie gefällt. Egal, ob das jetzt High-End-Grafik ist oder Low-Poly. Und das war ja natürlich auch das Erste, was ich gesehen habe bei dem Trailer und dachte, oh, das sieht so schön aus. Das ist so einladend irgendwie. Die Farben sind halt auch so weich, das ist auch, geht so in so Pastellrichtung. Und ich dachte, das ist so beruhigend auch. Und das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn jetzt nicht alles total ausgearbeitet ist. Also gerade wenn man draußen unterwegs ist und denen mal so in die Gesichter guckt, dann ist es immer, also
ein bisschen zu abstrakt.
Ja, genau, ein bisschen zu abstrakt, ne? Aber sowas, da kann ich großzügig drüber hinwegsehen. Ich finde das total schön und am allerbesten gefällt mir tatsächlich das Intro auch.
Das ist so schön, ja. Man wird halt direkt nach dem Spielstart begrüßt von einem Intro, das auch mit Musik unterlegt ist, aber vor allem in dieser wunderschönen Aquarelloptik daherkommt. Davon wurde ich völlig überrascht. Ja. Ich hatte bisher halt einfach nur Spielszenen gesehen. Die Spielgrafik sieht ja durchaus anders aus. Und dann kommt dieses, ich glaube, fast anderthalbminütige Aquarell-Intro. Wunderschön animiert, tolle Farben. Da wird auch dann direkt die Beziehung der beiden deutlich gemacht. Die beiden nähern sich nämlich die ganze Zeit an, küssen sich sehr viel, umarmen sich sehr viel, sind sehr körperbetont. Man erfährt also auf der inhaltlichen Ebene noch was. Aber vor allem ist es wunderschön und stilsicher. Ich glaube, das macht das Spiel aus. Die Grafik könnte besser sein, keine Frage. Mhm. Aber das Spiel ist stilsicher. Man hat einfach eine ganz tolle Art Direction dahinter, hat sich genau Gedanken gemacht, wie können wir das meiste aus unseren Ressourcen herausholen und etwas Ansprechendes präsentieren, etwas atmosphärisch Dichtes präsentieren. Und das ist sehr gut gelungen.
Ja, voll. Auf jeden Fall. Und es gibt so ein paar Locations, die kann man dann auch besichtigen. Also die sind halt offen, gewollt. Aber wie du ja eben schon meintest, die Mehrzahl der Häuser, da öffnet man dann halt durch so einen Impuls quasi mit dem Flow eine Tür. Und dann gehen die da rein und dann starrt man auf diese Tür, also auf diese offene Tür. Man sieht halt nur schwarz, man sieht nicht mal irgendwelche Umrisse von drin oder so. Und dann hört man sie halt darin, ja, kommunizieren, sprechen.
Und das ist manchmal so frustrierend, ja, wenn dann eine von den beiden Figuren sagt, wie sieht's denn hier aus? Wahnsinn, was ist denn hier passiert? Unglaublich. Und man denkt sich so, ja, wie sieht's denn aus?
Ja, ich will das auch sehen. Ja, genau. Ja, das ist wirklich echt so ein bisschen schade. Aber ich muss auch sagen, die am schönsten sind auch die kleinen Tierchen und die Monster. Also da haben sie sich wirklich schöne Dinge ausgedacht, so ein paar Tierarten gekreuzt und geguckt, okay, welche Farben kann man denen jetzt geben. Besonders gut gefällt mir so eine Art chinesischer fliegender Drache. Den fand ich total toll. Und natürlich der Salamander, dem Pilze auf dem Rücken wachsen. Warum auch immer, aber er ist total knuffig und quietscht auch herrlich vor sich hin. Also perfekt.
Genau, man kann einfach festhalten, es gab halt wahrscheinlich kein besonders hohes Budget. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die wirklich viel Geld hatten. Ja. Aber sie haben es geschafft, mit dem geringen Budget, das zur Verfügung stand, etwas echt Gutes zu machen. Und das, finde ich, gilt auch für den Sound überwiegend. Da haben wir ja schon gesagt, es gibt die Vollvertonung, wirklich, wirklich gut gemacht, das Spiel. Und die Figuren hängen sehr stark an den wirklich tollen SprecherInnen. Aber es gibt natürlich auch andere Sounds und Musik. Und die Musik ist hervorzuheben, weil sie von einem relativ bekannten Musiker stammt, nämlich von Danger. Das ist ein französischer Elektromusiker, der hatte auch schon den Soundtrack zu Fury mitgestaltet, hat da, glaube ich, 2 Songs beigetragen. Und diesmal ist er allein verantwortlich für den Soundtrack. Und der passt sehr gut. Ich war anfangs skeptisch, weil es eher minimalistische Instrumental-Elektronikmusik ist. Teilweise auch mit wirklich treibenden Rhythmen, also in die Techno-Richtung gehend. Aber das passt super. Also von den Explorationspassagen über die Kämpfe bis zu den ruhigen Momenten im Nest ist der Soundtrack echt gut angepasst an die jeweilige Atmosphäre.
Ja, voll. Ich finde, also am Anfang war es auch bei mir so ein bisschen. Ich bin nicht so der Elektromusik-Fan oder House oder Techno. Das ist alles so, das ist nicht so mein Gebiet. Aber ich habe halt dann sehr schnell gemerkt, dass es total gut einfach zu dem passt, was man gerade sieht. Und dass es auch so ein bisschen sowohl, ich sag mal, die Action, die man im Kampf hat, unterstützt dann, als auch die entspannten Szenen. Und das halt in mit Elektromusik so hinzukriegen, fand ich dann doch im Endeffekt ganz cool. Deswegen Hut ab! Fand ich gut.
Auch wenn es sich ein bisschen irgendwann wiederholt.
Ja,
also ich hatte das Problem, muss man auch bei all dem dazu sagen, ich musste das Spiel in sehr kurzer Zeit durchknüppeln für meine Rezension, wie das eben bei dieser Arbeit so ist. Mhm. Ne? Wenn man im Spielejournalismus arbeitet, dann kriegt man halt ein Spiel. Das heißt, ja, gibt man übermorgen den Text ab und dann muss man einfach die ganze Zeit zocken. Ich glaube, wenn man sich das Spiel besser einteilt, dann wird ein Teil der Monotonie im Gameplay nicht so aufdringlich sein und zum Beispiel auch die Wiederholungen der Musik. Aber irgendwann ist es schon offensichtlich, dass der Soundtrack halt doch begrenzt ist. Manche Inseln haben haben dann den gleichen Track zum Beispiel. Irgendwann ist der Wechsel auch von der Kampfmusik zur Oberweltmusik so ein bisschen nervtötend. Ja. Aber das kommt halt wirklich, wenn man sich sehr, sehr ins Spiel vertieft. Und das Gute beim Spiel ist ja, Haven erlaubt es einem, die Spielzeit so ein bisschen selbst zu bestimmen. Das würde ich zum Schluss auf jeden Fall noch betonen. Denn man kann, ich habe gelesen, Leute haben es in 8 Stunden durchgespielt. Oh. Keine Ahnung, wie das geht. Man kann aber auch bis zu 16, 17 Stunden investieren, je nachdem, wie gründlich man ist. Denn eigentlich gibt es nur eine Kernaufgabe, und zwar das Schiff wieder zum Laufen zu bringen. Dafür muss man nicht zwingend jede Insel minutiös abklappern, alles auskundschaften und jeden Kampf bestreiten, sondern wenn man Letzteres macht, dann ist das die eigene Entscheidung. Ich zum Beispiel, wie gesagt, habe mich ja als Aufräumkommando des Planeten Source gesehen und habe dann wirklich überall diesen Rost aufgesammelt, bis zum letzten Fitzel, wollte alle Monster retten oder alle Kreaturen retten, und dementsprechend habe ich lang gebraucht. Aber wenn man sich sagt, na gut, ich möchte einfach nur das Kerngameplay mal erleben, möchte ein bisschen über die Beziehung erfahren, aber nicht jede Kleinigkeit, da bin ich auch mit 9 oder 10 Stunden bedient.
Ja, ich bin auch, glaube ich, eher auf dem Weg zu 17 Stunden. Ich lasse mir sehr gerne sehr viel Zeit bei so Spielen, die ich so super immersiv finde. Und ich bin einfach fasziniert von den beiden, also wie ihre Beziehung funktioniert und wie toll die Dialoge funktionieren und das alles einfach funktioniert. Ich muss auch sagen, das Gameplay langweilt mich mittlerweile ein bisschen. Also ich habe jetzt vielleicht 10 Stunden und es ist schon sehr monoton. Aber wie gesagt, ich bleib halt dran, um zu erfahren, was es mit dem ganzen, mit der Flucht und so weiter und mit der ganzen Geschichte auf sich hat. Deswegen, also vielleicht werde ich die ein oder andere Abkürzung demnächst nehmen, nicht mehr so viel einsammeln, nicht mehr so viel erkunden, damit es dann irgendwann zum Ende kommt. Aber bis dahin hat es für mich sehr, sehr gut funktioniert, auch total viel zu entdecken und einfach mal ganz in Ruhe zu machen und auch immer das zu machen, wo man gerade drauf Bock hat und nicht sofort irgendwie die Story weiterzuspielen. Da kann ja jeder dann für sich gucken, wie er das machen möchte. Es steht einem da alles offen. Aber die Gefahr ist halt natürlich da, dass wenn man sich viel Zeit lässt, dass es halt auch noch monotoner wirkt, finde ich.
Eine etwas provokante Frage daran anknüpfen. Ja. Würdest du sagen, dass Haven als Visual Novel besser funktioniert hätte?
Nee, eigentlich nicht, weil ich finde, dass ich schon dieses Erkunden und Umherziehen doch sehr genieße. Also ich hätte vielleicht mir gewünscht, dass es ein paar mehr Dinge zu tun gibt, außer halt das Schiff zu reparieren. Und dass man vielleicht wirklich diese Hütten oder Gebäude auch besichtigen könnte, dass man wenigstens so ein bisschen mehr Abwechslung hat. Das würde das Ganze total gut aufbessern. Aber ich glaube, rein Visual Novel Storytelling ohne irgendwie anderes Gameplay und so, ich glaube, dann hätte ich es wirklich nicht gespielt, ganz ehrlich.
Ich stimme da teilweise zu. Ich hätte es trotzdem gespielt, einfach weil ich auch gerne Visual Novels spiele. Aber tatsächlich bin ich da ganz bei dir. Für mich selbst überraschend, weil ich ja sehr, sehr viel am Gameplay zu kritisieren habe. Ich finde es auf die Dauer sehr monoton. Ich finde zum Beispiel auch nervig, bis in das Detail hinein beim Crafting, dass man dann immer wieder die gleiche Zwischensequenz sieht. Die beiden machen dann halt düt, fertig. Und diese kurze Sequenz, die ein paar Sekunden dauert, muss man sich jedes Mal angucken, bei jedem Gegenstand, den man craftet. Also solche Sachen haben mich total gestört. Ich fand, die Exploration hatte einige Macken, die echt nervig waren. Die Kämpfe fand ich einfach nicht gut, Punkt. Trotzdem würde ich sagen, obwohl Storytelling die große Stärke des Spiels ist, ist es eigentlich ganz schön, dass wir diese Ergänzung haben, dass wir die beiden begleiten können auf ihren Erkundungen, zumal wir da ja auch noch mal mehr Input bekommen von den beiden. Also mir hat total gut gefallen, hier und da mal über die Inseln zu fliegen, während die beiden sich unterhalten, während sie immer mal wieder Kommentare abgeben und dass man hier und da in diesen Häusern doch auch etwas finden kann, was die beiden dann weiterhin nutzen. Das sind sehr nette Details. Ich würde aber sagen, dass das Gameplay auf dieser Ebene etwas mehr in den Hintergrund hätte treten können. Es ist mir einfach zu vordergründig dafür, dass es letztendlich doch sehr wenig zu bieten hat. Und wenn das Storytelling sehr deutlich im Vordergrund gestanden hätte und man hier und da die Möglichkeit gehabt hätte, mal mit der Welt zu interagieren, dann hätte mir das wahrscheinlich gereicht.
Ja. Die Kämpfe sind halt das größte Manko für mich auch. Und da vielleicht eine andere Lösung oder halt sie vielleicht auch komplett weglassen. Also ist natürlich auch ein klares Kernelement, ne, dass man diesen Tieren hilft und dadurch auch Rost einsammelt und so. Aber ich glaube fast, es hätte gereicht, auch Rost einfach so einzusammeln, indem man die Insel säubert und nicht jetzt unbedingt noch jedes einzelne Tier reinigen muss. Weiß ich nicht.
Man könnte doch einfach Folgendes verbinden. Jeder streichelt gern Tiere. Wir haben diese Tiere auch gern gestreichelt. Streicheln wir den Rost doch einfach weg?
Ja,
wir haben jetzt den Rost. Okay, der nervt halt. Der perfekt. Hilft ein bisschen. Wegstreicheln, einsammeln, Ressource einsammeln. Fertig ist die Kiste.
Perfekt. Und
man hat dafür keinen Stress.
Wieso fragen Sie nicht uns?
Ich habe sowas frage ich mich sehr, sehr oft. Ja. Warum kommen EntwicklerInnen nicht einfach auf uns zu, hören sich unsere weisen Worte an und nehmen sehr, sehr viel aus dem Gespräch mit? Keine Ahnung, vielleicht sind wir einfach nicht relevant genug. Naja.
Schade.
Vielleicht werden wir es nach diesem Podcast, ich weiß es nicht. Wir haben ja nun sehr viel konstruktive Kritik angebracht. Möchtest du dann noch irgendwas ergänzen zum Spiel?
Ich bin nicht sicher, ob ich eine Empfehlung aussprechen würde.
Würdest du es empfehlen?
Ja, genau, das ist nämlich das Ding. Also schwierig, weil ich glaube einfach, dass es vielen nicht gefallen wird. Aber ich finde es so interessant, dass ich schon sagen würde, guckt es euch einfach mal an, weil das ist was völlig anderes als das, was ich sonst so durchschnittlich spiele einfach. Und ich glaube, das ist, finde ich zumindest, ein gutes Argument, auch mal so ein bisschen seinen Horizont zu erweitern und zu gucken, ja, was gibt es eigentlich noch für verrückte Dinge da draußen? Welche Sachen wurden eigentlich noch nie kombiniert? Zum Beispiel dieses RPG-System jetzt mit einer Visual Novel in der Art, finde ich schon, sehenswert. Deswegen, wenn ihr euch das angucken wollt, macht das gerne. Dann muss man halt aber auch sich drauf einlassen. Und das wird, glaube ich, das große Problem bei den meisten sein.
Ich stimme dir im Prinzip zu, dass die Empfehlung nicht so enthusiastisch erfolgen kann, aber halt trotzdem. Einfach aus der Perspektive heraus, dass das Studio was Interessantes ausprobiert hat. Es ist bei weitem nicht perfekt. Es hat einige Mängel, wie wir klar gemacht haben. Es hat aber auch einiges sehr, sehr richtig gemacht. Und wenn ihr euch von dieser Beziehung, wie wir sie beschrieben haben, so angesprochen fühlt, von den Charakteren, dann kann das alleine schon Grund sein, einen Blick darauf zu werfen. Ich würde nur ausdrücklich sagen, spielt es nicht zu sehr in einem Rutsch durch, sondern lasst euch Zeit, probiert auch vielleicht mal den Koop-Modus aus, um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Und dann habt ihr zumindest ein interessantes Spielerlebnis. Es ist einfach ein ungewöhnliches Spiel. Es ist eines der interessantesten Spiele, die ich im letzten Jahr gespielt habe. Es ist eben nur nicht perfekt. Und es kommt auf eure Erwartungshaltung an, ob ihr es spielen solltet oder nicht. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn ihr experimentierfreudig seid, werft mal einen Blick drauf.
Sehr schön gesagt.
Ah, gut, dann war es das von unserer Seite, oder?
Ja. Mensch, das hat sich, sehr gut angefühlt.
Auf jeden Fall. Vielen Dank für das Gespräch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch beim Zuhören natürlich auch. Wenn euch irgendein Feedback dazu einfällt, was wir jetzt besprochen haben, wenn ihr noch Fragen zum Spiel habt, könnt ihr uns natürlich wie immer über Discord erreichen. Ihr wisst ja wo. Und ansonsten würde ich sagen, Anne, bis bald. Hoffentlich dauert es nicht wieder ein Jahr. Ich würde mich sehr freuen, mal wieder ein Spiel mit dir besprechen zu dürfen.
Sehr, sehr gerne. Ja, vielleicht finden wir ja was uns beiden gut gefällt. Ich bin sehr gespannt, was das Jahr so bringt.
Wir werden sehen. Na gut, dann bis bald und auch an euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut.
Tschüss.